die Pflanzen schwächeln und im Garten nicht immer alles so gedeiht, wie man möchte, weiß man sich oft keinen Rat. Mit einer kranken Katze geht man zum Tierarzt. Aber was tut man mit einer kranken Pflanze? Da kann ich euch nur sagen, hier seid ihr genau richtig. Mit den Tipps und Tricks vom Pflanzenarzt werden eure Pflanzen im Nu wieder fit und munter. Herzlich willkommen zur Sprechstunde mit dem Pflanzenarzt. Hallo ihr Lieben, wollt ihr den perfekten Rasen haben? Dann seid ihr heute genau richtig hier. Der Pflanzenarzt nimmt euch mit zum Hausbesuch. Wohin? Wartet ab und viel Spaß.
Es geht ja heute um meinen Nachbarn, um Sebastian. Ich sage mal, hallo Sebastian. Und beschreib mal deinen Garten.
Ja, René, willkommen in meinem Garten erstmal natürlich. Mein Garten, wie soll ich ihn beschreiben? Er ist so ein bisschen so wie ich. Gut strukturiert, ordentlich, er hat seine Form, alles gut durchdacht. Also ist jetzt natürlich nicht so ein Wildgarten, wie man ihn sich vorstellt, aber das ist ja auch jedem sein eigener Geschmack. Was haben wir? Also wie gesagt, meine schöne gepflegte Rasenfläche habe ich da und natürlich gibt's auch jede Menge Blumen, Büsche, Bäume, kleine Hainbuchen. Wir haben Blauregen, wir haben von allem ein bisschen was da, sodass auch meine Frau liebt es zum Beispiel, Schmetterlinge zu sehen, Hummeln zu sehen, Bienen bei der Arbeit. Und das haben wir hier auch mehr als genug. Und ja, da sind wir ganz froh drum, dass das so geworden ist. Aber wie gesagt, über allem steht natürlich so ein bisschen so mein Faible für den schönen Rasen.
Ja, also ich würde mal sagen, dann bist du ja, ich sag mal, super strukturiert. Genau das Gegenteil meiner Wenigkeit. Das gebe ich auch ganz offen zu. Wenn ich mir den Garten nämlich hier angucke, ist wirklich alles absolut in Ordnung und akkurat, wie man so sagen möchte. Aber trotzdem, wirklich blüht es hier auch sehr viel in dem Garten. Also da darf man sich nicht vorstellen, dass man hier wirklich so einem spießigen Garten steht, sondern hier ist es wirklich schon, es fängt im Frühjahr an zu blühen und blüht eigentlich bis zum Spätherbst. Und man sieht eigentlich hier auch, dass man eben mit Herzblut dabei ist und dass man sich auch wirklich sehr, sehr viel Mühe gibt. Und wie bist du eigentlich darauf gekommen? Ich meine, wolltest du schon immer so einen perfekten Rasen haben oder ist das rein zufällig gekommen?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Das ist ja eine komische Geschichte und ich kann es gar nicht ganz genau beschreiben, wie es dazu kam. Also schönen Rasen habe ich schon immer gemacht, bin Fußballer durch und durch und ja, wir waren in unserem Heimatverein nie mit einem schönen Rasen gesegnet und das war ein ganz schöner Acker oder Ascheplätze. Naja, und irgendwie kam es dann, dass wir unser Häuschen gekauft haben im Jahr 2017 und das war hier, eigentlich war das ja eine grüne Hölle, möchte ich fast sagen. Hier ist alles gewachsen, was man sich vorstellen kann. Anderthalb Meter hoch. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, das müssen wir erstmal hier irgendwie klar kriegen. Eine Terrasse war schon da, aber auch alles erstmal nur provisorisch. Der damalige Eigentümer hat das halt so ein bisschen so gebaut, wie er sich das gedacht hat, aber das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Naja, dann haben wir das alles schick gemacht und dann haben wir überlegt, Mensch, jetzt haben wir so Sommer, Ende des Sommers, was machen wir? Machen wir noch einen Rasen, machen wir es noch grün oder lassen wir das und machen das Jahr darauf? Ja, und dann kam die Frage auf, ja, was machen wir? Sehen wir den aus? Oder, wie ein guter Freund sagte dann, Mensch, denk doch mal über Rollrasen nach. Und dann hast du gleich alles schick und fertig ist das. Ja, und da war die Idee geboren, war ich auch gleich Feuer und Flamme und ja, dann haben wir das alles vorbereitet, der Rollrasen kam und es war alles schick und ja, der wollte dann ja auch gepflegt werden.
Okay, wenn ich Rollrasen nehme, ist wie Teppich, den rolle ich einmal aus und dann habe ich den perfekten grünen Rasen und das mein Leben lang. Also ich glaube aber, da kannst du uns sicherlich ja was anderes über erzählen, ne? Dass das nicht so ist.
Und das ist genau richtig, beziehungsweise nicht richtig. Ja, Leute, die denken, Rollrasen gelegt und dann ist alles schick und können immer wieder mit dem Argument kommen, bei dir ist es ja nur so schön, weil du einen Rollrasen gelegt hast. Das ist mitnichten so. Also sobald man da nicht dran bleibt, wird der Rasen genauso schnell von Unkraut übersät sein wie jede selbst ausgesäte Fläche. Das ist einfach so, weil diese Unkrautsamen oder was da alles durch unsere Luft schwebt, das lässt sich nun mal nieder. Und wenn die Natur hier ein paar Flecken oder ein paar kleine Pünktchen im Rasen sieht, wo kein Rasen ist, dann geht da Unkraut ran. Und dann wächst das wie verrückt. Ja, und da muss man, wie gesagt, auf jeden Fall dranbleiben, weil der Rollrasen bleibt auf jeden Fall kein schöner Rollrasen, wenn man nichts macht.
Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, natürlich, was sich jeder fragt, wie macht man das? Also das heißt, also wie hast du es gemacht? Wie hast du jetzt deinen Rollrasen eben über die Zeit, also das ist ja jetzt schon einige Zeit her, als du diesen Rollrasen gelegt hast, dass der bis heute so perfekt aussieht? Und ich würde sogar sagen, dass der Rasen jetzt noch perfekter aussieht als vorher, als du diesen Rollrasen gelegt hast. Also auf alle Fälle sieht er auf alle Fälle viel dichter aus.
Ja, das ist halt dann die Sache der Pflege auf jeden Fall. Was man investieren muss, ist viel Zeit. Viel Arbeit steckt da drinne, natürlich auch ein Teil Geld, das will ich nicht abstreiten, das muss man dafür einfach ausgeben. Man muss regelmäßig nachsehen, man muss den Rasen lüften, ja, vertikutieren machen manche gerne. Ich bin da nicht so ein Freund von, ich bin eher so ein Freund vom Lüften und zerhacke meinen Rasen nicht so. Wasser, viel Wasser, guter Dünger. Es muss eine gute Mischung aus allem sein, dass das auch wirklich dann so bleibt.
Ja, also normalerweise, also überall, wenn man sich, ich sag mal, so Gartenzeitschriften oder irgendwelche, ja, ich sag mal, irgendwelche Gartensendungen sieht das ja alles so einfach aus. Das heißt also, man kauft sich so ein bisschen Dünger und vielleicht, ja, das hört sich jetzt an, mal ein bisschen vertikutieren, aber vertikutieren hast du ja gesagt, das machst du nicht so. Du machst es eher mit einem Lüfter. Das hört sich ja ziemlich einfach an. Und aber ich glaube, da gehört noch eine ganze Menge dazu. Das heißt also, ich selbst bin ja nun mal auch Fachmann, ich weiß ganz genau, wie viel Schweiß und wie viel Arbeit das kostet, so einen Rasen perfekt zu haben. Man hört ja immer viele Leute, die sagen, die haben sehr viel Moos im Rasen, sie haben sehr viel Unkraut im Rasen. Ich sage immer zu den Leuten, die sehr viel Moos in dem Rasen haben, die haben sehr viel Moos in der Tasche, weil sie ja an Dünger gespart haben. Ich meine, das ist ja auch ein Riesenthema. Ich meine, du musst ja auch zusehen, dass dein Rasen immer ordentlich versorgt ist. Und wie machst du das? Worauf legst du Wert? Und ich sag mal, was hast du eigentlich alles angestellt hier in deinem Garten oder in dem, um deinen Rasen so perfekt zu halten? Weil ich sehe hier, die ein oder andere Hightech-Anlage hast du hier ja auch verbaut.
Ja, die Hightech-Anlage, da kommen wir gleich auf jeden Fall zu. Die kam ja erst dieses Jahr dazu, wenn man das Hightech nennen kann. Es ist halt bequem, eine bequeme Art der Bewässerung, sagen wir es mal so. Ja, also ich habe hier schon viel Schweiß gelassen auf der Fläche. Ich muss sagen, ich habe nicht so eine Riesenfläche. Sie ist nicht super klein, sie ist aber auch nicht riesig. Es sind 180 Quadratmeter Rasenfläche. Das kann man noch ganz gut machen. Ich bin total ein Freund davon vom Handlüften. Ich habe da so ein Rechen für. Und das ist brutal anstrengend. Danach kann man eigentlich direkt zum Chiropraktiker gehen. Einmal, das ist echt übel. Aber das ist für mich einfach die beste Art und Weise, das abgestorbene Gras rauszukämmen, ist es ja direkt. Und wirklich wieder Luft, Licht und Wasser vernünftig an den Rasen kommen zu lassen. Weil ihr kennt es vielleicht, das wird, oder du kennst es vielleicht, das wird einfach so dicht und da kommt kaum noch was durch, weil das verfilzt ja richtig und das muss da halt raus. Und wenn ich das sehe, dann muss das raus. Die Nachbarn, meine Frau, die haben schon so oft gesagt, du hast doch eine Meise, so eine Arbeit da. Und dann stehst du da einen halben Tag oder einen Tag, wenn's hochkommt, wirklich und machst das. Aber das ist es mir einfach wert. Was halt, wie gesagt, wichtig ist, man muss ein bisschen gucken, was fehlt dem Rasen, was braucht er. Deswegen möchte ich jetzt schon mal eigentlich so das Thema einer Bodenanalyse mal ansprechen. Können wir ja nachher nochmal drauf kommen oder wie auch immer. Das ist halt wichtig, um wirklich zu sehen, was fehlt meinem Rasen, beziehungsweise was braucht er nicht. Weil viele kaufen sich Dünger, gucken gar nicht genau, was ist da drin,
alles, hauen das drauf, wundern sich, Mensch, ich hau hier Dünger drauf und ich wässere auch. Und warum wächst er nicht? Warum wird er nicht grün? Oder. Es gibt so viele Faktoren und damit muss man sich, wenn man einen perfekten Rasen haben will, insofern man ihn perfekt nennen kann. Ich nenne ihn perfekt, weil er für mich perfekt ist. Für andere ist der perfekte Rasen, wenn da Gänseblümchen und alles drin ist. Das mag sein, das dürfen ja die Leute auch gerne haben, aber mein perfekter Rasen ist halt ohne Unkraut, beziehungsweise ohne das Gänseblümchen oder den Löwenzahn.
Ja, das darf man ja auch alles nicht so eng sehen. Also ich finde, das ist ja dein Hobby, würde ich mal so sagen. Das ist dein Hobby, hier den Rasen perfekt zu haben. Das heißt also, dich hier auszutoben und ich denke mal, im Garten, wo kriegt man so ein Erfolgserlebnis? Das heißt, das kriegst du ja hier richtig dargelegt. Und jeden Tag, wenn du dann rausguckst, siehst du deinen tollen Rasen. Ich sag mal, es gibt sicherlich der ein oder andere, der jetzt sagt, oh, das ist voll blöde und das ist nicht toll und das ist umweltschädlich. Aber ich finde, das ist es nicht, weil wir hier wirklich, wenn wir auch sehr sitzen, und ich muss sagen, wir sitzen ja hier oft hier, das darf man auch ruhig mal sagen, und wir sitzen auch hier gerne, auch mal abends beim Bier und wir haben wirklich hier, also hier gibt's zum Beispiel, hier findet man keine Thuja in dem Garten, ganz wichtig, hier findet man zum Beispiel Hainbuchen und in diesen Hainbuchen, hast du mir auch erzählt, nisten dann auch schon mal Vögel und wenn dein Garten so schlecht wäre, würden sich hier gar nicht so viele Vögel hier aufhalten. Ja, erzähl mal, was für Vögel und was für Tiere hast du denn hier schon alles gesehen, also in deinem Garten?
Ja, wir haben auf jeden Fall jede Menge Amseln hier. Bachstelzen sind regelmäßig da. Die Amsel hat in unserem Blauregen gebrütet, jetzt vor ein paar Wochen noch. Da waren jede Menge Küken drin und also wir haben in der Hainbuche hatten wir auch noch ein Pärchen drin. Das Nest ist noch da. Wir machen das natürlich nicht kaputt. Das war ein Stieglitzpärchen. Wunderschön. Die saßen immer oben auf den Hainbuchen. Wir haben gedacht, Mensch, was machen die denn da? Immer schön gezwitschert. Sie haben ein ganz markantes Zwitschern. Ist uns sofort immer aufgefallen. Ah, guck, der Stieglitz ist wieder da. Ja, und dann ist dann irgendwann meiner Frau, ach, Schatz, guck mal, da haben wir ein Nest drin. Ja, und da saßen die vier Piepmatze und schauten uns freudestrahlend an. Wenn man immer sieht, was hier auf dem Rasen los ist, die Vögel, die holen sich hier die Insekten. Wir haben ringsrum, haben wir ja auch alles bepflanzt. Es ist ja nicht nur so, dass wir hier stupide einfach nur eine Grasfläche oder eine Rasenfläche haben. Hier wächst alles Mögliche an Sträuchern. Alles ist hier vorhanden. Wir haben viele Bienen und Hummeln zuhauf. Meine Frau liebt es, wenn die Hummeln da zugange sind oder die Schmetterlinge am Flieder. Also hier ist immer was los. Auch jetzt gerade wieder unterwegs die Fledermaus. Die holt sich hier auch noch ihre Snacks ab. Und ja, hier ist auf jeden Fall nichts tot, wie viele immer denken, ach da, die grüne Wiese, der grüne Rasen, da ist ja nichts, kein Leben. Das ist mitnichten so. Hier ist genug Leben. Das ist wirklich toll anzusehen.
Es ist wichtig, die Natur ja ganz fest im Auge zu behalten. Und wenn man so einen perfekten Rasen hat, verbraucht man natürlich auch viel, viel Dünger. Und das sind natürlich oft mineralische Dünger. Und was machst du eigentlich, um da eben die Düngung im Auge zu behalten, um zu verhindern, dass eben viele Nährstoffe ausgewaschen werden und dann nachher als Nitrat im Grundwasser wandern? Das ist ja ein Riesenthema und damit muss man sich befassen. Und das gehört hier natürlich auch her. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen, auch dieses Thema zu besprechen.
Ja, genau. Also um nochmal das Thema mit der Bodenanalyse. Das habe ich mir dieses Jahr mal gedacht, dass ich das gerne mal machen möchte, um einfach zu sehen, dass ich nicht immer endlos auf den Rasen schmeiß, an Dünger, einen Haufen Geld dafür ausgebe und der Rasen oder der Boden das überhaupt nicht braucht. Deswegen habe ich lieber mal 50 Euro in diese Bodenanalyse investiert. Das hat 2 Wochen gedauert, dann hatte ich die Ergebnisse und ich weiß halt jetzt, dass alle Nährstoffe zur Genüge im Rasen oder im Boden vorhanden sind. Und der pH-Wert, der gemessene, etwas zu hoch ist. Und um eine optimale Nährstoffversorgung gewährleisten zu können, muss der halt etwas runter. Deswegen werde ich das jetzt die nächsten Tage machen. Und ja, das ist das, was ich jetzt so vorhabe noch.
Ja, was wir natürlich auch nicht unterschätzen dürfen, ist natürlich auch
der Wasserverbrauch. Das heißt also, du verbrauchst ja sicherlich auch eine Menge Wasser, weil wir haben jetzt gerade Sommer, es ist total heiß und ja, überall sieht man den Rasen in Kokosoptik, das heißt verbrannt, und bei dir sieht er ja richtig gut aus. Ja, wie machst du das eben mit deinem mit dem Wasserverbrauch und wie hoch ist denn so der Verbrauch, den du durch deinen Rasen halt eben hast?
Wenn die Regenzisterne leer ist, die ich ja auch habe, wo meine Dachfläche komplett reingeht, dann muss ich halt aufs Leitungswasser zugreifen. Und bei 2,10 Euro der Kubikmeter, ich verbrauche, wenn der Sommer wirklich doll heiß ist, haben wir jetzt mal so überschlagen, die letzten 2 Jahre brauche ich pro Sommer ungefähr 40 Kubik. Das sind, wenn wir mal abrunden, sind das knapp um die 80 Euro. Also das gebe ich gerne dafür aus, und solange das Wasser da ist und nicht irgendwie die Gemeinde oder die Kommune sagt, Wasser muss gespart werden, ab jetzt ist vorbei, ja, dann wäre das so, dann könnte ich auch nicht mehr wässern, aber solange wie wir dürfen, mache ich das natürlich.
Ja, es gibt ja Möglichkeiten, auch Wasser zu sparen, und ich habe auch gesehen hier, wenn man nicht in deinem Garten hier bin, dass du wirklich auch keine Kosten und Mühe gescheut hast, um hier auch Wassersparmaßnahmen irgendwie zu installieren. Und ja, was hast du gemacht?
Ich habe mir dieses Jahr im Juni eine automatische Rasenbewässerung gebaut, bin da auch sehr stolz drauf, hat auch einiges an Schweiß gekostet hier, aber es ist gut geworden, richtig gut. Und das spart viel Zeit, und man kann das alles wirklich sich schön berechnen. Es gibt jede Menge Tools im Internet, da könnt ihr was finden, da könnt ihr bei Gardena gucken, bei Hunter gucken, wo auch immer. Ihr findet da jede Menge Hilfe, und da kann man dann wirklich viel Wasser sparen, weil wenn man sich einfach nur so einen Wassersprenger auf den Rasen stellt, steckt da seinen Schlauch an und feuert los. Teilweise geht das ja zum Nachbarn auf die Betonflächen oder was man auch immer hat, und geht nicht dahin, wo es hin soll. Und da geht auch ein Haufen Geld verloren. Und ja, dann habe ich mir das, wie gesagt, gegönnt. Das ist jetzt toll. Der Wasserverbrauch, man kann genau sehen, wann die Zeit erreicht ist, wann die optimale Niederschlagsmenge auf dem Rasen ist. Das kann man, wie gesagt, alles genau nachvollziehen. Und ja, ich bin super zufrieden damit.
Ja, aber eins muss ich jetzt auch noch mal sagen, weil du bist auf den Hund gekommen. Also das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn man so einen perfekten Rasen hat, so wie der hier ja zu sehen ist, dann ist eigentlich so ein Hund richtig Gift für den Rasen. Weil man weiß ja, so ein Hund, der ja will gerne spielen, und ja, der hinterlässt auch irgendwie das eine oder andere auf der Rasenfläche. Und wenn man dann nicht aufpasst, dann ist er ja recht schnell verhunzt oder ja, oder eben auch braun. Ja, wie bist du auf den Hund gekommen? Das muss ich natürlich jetzt auch fragen.
Ja, auf den Hund gekommen, das ist genau das richtige Stichwort oder Wörter. Ja, die Idee ist im Herbst letztes Jahr entstanden. Natürlich hauptsächlich war das die Idee meiner Frau. Aber sie kann mich immer schnell begeistern und mitreißen, und da habe ich nicht lange mich gegen gewehrt. Und ja, dann ist im November unsere kleine Joko eingezogen, eine Schau-Schau-Dame, und sie ist uns schon mega ins Herz gewachsen, wir können gar nicht mehr ohne sie. Ja, und der Rasen, da war natürlich gleich die ganze Nachbarschaft, der Freundeskreis, ja Basti, dann kannst du dich wohl von deinem schönen Rasen jetzt verabschieden. Das war so der Tenor, und ich habe gedacht, na, das muss doch trotzdem gehen, ne? Ja, und was man sagen muss natürlich, wenn der Hund draußen ist und man passt nicht auf, oder auch wenn man aufpasst, der Hund wird definitiv in den Garten pieseln. Ne? Und das hat er auch schon ein paar Mal gemacht. Wenn man es sieht, dann nehme ich halt die Gießkanne, spüle einmal nach, und dann ist das auch gut, da passiert auch nichts. Wenn man es übersieht, jetzt eben gerade vor 5 Minuten habe ich gerade eine kleine Runde über den Rasen gedreht, habe nochmal geguckt. Ja, ein kleines braunes Fleckchen habe ich erkannt schon wieder. Da waren wir halt, oder da haben wir sie halt nicht im Auge gehabt. Dann hat es halt hingepieselt, dann muss man halt sich die Arbeit machen. Man muss das dann ein bisschen abrupfen, lockert den Boden ein bisschen, kommt eine kleine Handvoll Rasensaat wieder drauf, und dann ist das spätestens nach 10 Tagen, 14 Tagen ist das wieder grün. Also das ist gar nicht schlimm, und buddeln tut unsere Joko auch nicht. Das heißt, ich habe hier auch keine Krater in meinem Rasen. Also es ist alles gut. Es lässt sich gut vereinbaren mit einem Hund. Man kann das, man kann das gut in den Griff kriegen. Man muss halt immer ein bisschen gucken, wo ist die kleine Dame unterwegs, und dann passt das schon.
Sebastian, wir haben ja jetzt viel von deinem Rasen erfahren, von deinem Hobby. Das heißt, ja, wie du deine Freizeit verbringst. Wir haben was über deinen Hund erfahren. Wir haben was über deine Frau erfahren. Aber was uns natürlich noch interessieren würde, ist natürlich, was machst du beruflich? Bist du vielleicht aus der grünen Branche? Ja, ich weiß es natürlich, weil ich dein Nachbar bin, aber ich denke mal, unsere Hörer sind bestimmt sehr neugierig, weil die könnten auch glauben, du wärst Vertreter für Düngemittel, Sprenkleranlagen oder Rasensaat. Also das wäre ja möglich. Würdest du uns denn ein bisschen erzählen, was machst du beruflich?
Ja, das kann ich gerne tun. Ist ja... ja, jetzt nicht so ein Geheimnis, aber tatsächlich ist es natürlich immer ein bisschen klischeebehaftet, aber ich bin tatsächlich Beamter, bin noch zarte 40 Jahre jung und habe trotzdem so schon, ja, mein Faible für diesen schönen Rasen und für überhaupt für alles. Muss alles halt schick und ordentlich sein. Natürlich kann man sagen, ja, das passt ja jetzt super, du bist der Beamte, der achtet da drauf, aber das ist sicherlich auch ein bisschen vererbt. Mein Papa war schon immer ordentlich und alles musste anständig sein. Das habe ich bestimmt so ein bisschen mitbekommen. Und ja, und den Job, natürlich hat der damit nichts zu tun, aber das ist mein Ausgleich. Und ich bin da im Außendienst und im Innendienst viel unterwegs. Und ja, wenn ich Feierabend habe, nach Hause komme und mich dann in die Gartenarbeit stürzen kann oder in die Rasenarbeit, können wir mal sagen, dann ist das für mich so der Ausgleich. Da power ich mich nochmal richtig aus und das macht mir halt total viel Spaß.
Ja, wir sind ja jetzt so ziemlich am Ende des Besuchs angekommen. Und zum Schluss möchte ich natürlich für alle, die da draußen zuhören und vielleicht auch gerade überlegen, eine neue Rasenanlage anzulegen, welche wichtigen Tipps würdest du denen mit auf den Weg geben? Am besten, ja, gib mal deine Tipps in kurzen Sätzen wieder.
Ja, ganz wenige Worte ist immer schwer, aber tatsächlich sehe ich auch bei meinem Job, wenn wir draußen unterwegs sind, sehr oft ganz viele Neubaugebiete, wo die Leute jetzt wirklich eigentlich zu 90%, möchte ich sagen, sind die Firmen da im Garten und legen Rollrasen. Und dann, wenn man dann an Häusern vorbeifährt, die vielleicht schon ein paar Wochen, wo der Garten schon ein paar Wochen fertig ist oder der Rasen, das ist alles verbrannt, tot. Und von daher sage ich, Wasser ist so wichtig, gerade zum Anfang. Wasser, gute Düngung, Übersicht darüber haben, was der Rasen für Dünger braucht. Ja, eine gute Rasensaat zum Nachsehen, regelmäßig nachsehen, keine Lücken im Rasen lassen. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Natürlich auch mal die Arbeit machen und mal drüber gehen und mal ein bisschen Unkraut stechen. Wenn man da von Anfang an dran bleibt, dann kriegt man auch nicht das Problem, dass das Überhand nimmt. Und dann ist es auch schaffbar. Ne? Und wie gesagt, der gute Dünger, dass man weiß, was braucht der Rasen und das dann regelmäßig drauf macht. Ja, und die Saat hatte ich vorhin, wie gesagt, schon angesprochen. Eine gute Rasensaat nehmen, nicht jetzt da Geld sparen und sagen, ach komm, hier der für 2,99 €, der tut es. Der tut es vielleicht für manche, die den Anspruch dann haben oder nicht so einen hohen Anspruch haben. Hauptsache es ist grün, das mag sein, aber mein Anspruch ist das nicht. Und deswegen, ja, sind das so meine Tipps, die einen hohen Stellenwert haben.
Ja, Sebastian, jetzt kann ich nur sagen, vielen lieben Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Heute mal, hier in Form meines Podcastes. Ich hoffe, ja, euch da draußen hat's Spaß gemacht und es war interessant. Ich kann nur sagen, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und was sagst du?
Ich wünsche euch viel Spaß und immer oder allzeit einen schönen grünen Rasen.
Moment mal, jetzt ist noch lange nicht Stopp. Denn eins fehlt noch, das Wichtigste, die Sprechstunde mit euren E-Mail-Fragen. Und damit starten wir jetzt. Die erste Frage ist gleich passig zu unserem Rasenthema davor. Und zwar, Markus hat braune Flecken seit kurzem auf dem Rasen. Was könnte das sein und wie kann man dagegen vorgehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Braune Flecken auf dem Rasen, das kann natürlich ja viele Ursachen haben. Das kann natürlich die gleiche Ursache haben, wenn man ein Haustier hat zum Beispiel. Ja, also so ein Haustier, so ein Hund, der kann natürlich auch dafür sorgen, dass es braune Flecken gibt. Es kann aber auch die Dollarfleckenkrankheit sein. Das ist eine Krankheit, eine Pilzkrankheit, die im Boden ist. Also grundsätzlich würde ich empfehlen, bei braunen Flecken kalibetont düngen, das ist erstmal das Wichtigste, das macht nämlich den Rasen widerstandsfähig, das heißt also auch die Pilzkrankheiten haben es dann schwieriger. Vielleicht auch ein Schwefeldünger, den kann man auch gut einsetzen, die Flächen gut aufhaken, nachsehen und dann sollte das Thema mit den braunen Flecken eigentlich erledigt sein.
Die nächste Frage kommt von Regina. Sie schreibt, wir haben eine sehr alte Lavendelheide. Durch die letzten trockenen Jahre hat sich die Netzwanze sehr stark vermehrt und macht ihr jetzt ganz schön zu schaffen. In deinem Buch, René, hat sie gelesen, dass sie Neemöl einsetzen soll. Allerdings weiß sie nicht genau, wann der richtige Zeitpunkt ist und wie sie es anmischen soll. Gib ihr doch mal einen Tipp.
Ja, die genaue Anwendung von Neemöl steht natürlich immer in der Packungsbeilage. Also das ist auch immer ganz wichtig. Wenn ich Neemöl kaufe, sollte ich mir immer die Packungsbeilage durchlesen, weil dort ist genau beschrieben, wann, wie viel und wie oft ich das Mittel anwenden kann und darf. Also das, mehr muss man eigentlich nicht wissen.
Das nächste Problem kommt von Corinna. Die hat einen Hibiskus, der irgendwie nicht mehr richtig blühen will und die Blätter werden weiß. Was könnte das sein?
Ja, liebe Corinna, dein Hibiskus, was hat der für ein Problem? Also du schreibst, dass du schon mal gedüngt hast. Das ist natürlich, du musst halt regelmäßig düngen, das ist ganz wichtig. Also mindestens einmal die Woche. Dann sollte er natürlich immer in der Sonne stehen. Hibiskus braucht viel, viel Licht. Und wenn du ihn aus dem Zimmer natürlich nach draußen stellst und er nicht abgehärtet wird, dann kann er natürlich auch weiße Blätter bekommen, weil das ist nichts anderes als Sonnenbrand. Also ein bisschen vorsichtig an die Sonne gewöhnen, regelmäßig Dünger geben und vielleicht auch umtopfen, einen größeren Topf und dann wirst du sehen, dann wird er auch wieder anfangen zu blühen und du wirst viel Freude haben an deinem Hibiskus.
Familie Schmidt hat Probleme mit ihren Säulenäpfeln. Was können sie tun?
Ja, ich habe mir die E-Mail durchgelesen und ich, ja, die Bäume, die kränkeln ein wenig, die kräuseln ihre Blätter, dann fallen die Blätter ab und ja, die wollen nicht so richtig wachsen. Das Problem ist, dass das Säulenobst also relativ jung ist, das sehe ich auf den Fotos, und dass die natürlich sehr anfällig sind und ein bisschen Stress haben, also auch Stress durch die Hitze, und ja, die müssen sich also erst an ihren Standort gewöhnen. Das kann sein, dass die ersten 2 Jahre so ein bisschen mickern, aber ihr werdet sehen, dass die Bäume sich relativ schnell erholen und wachsen und sich dann an ihren Standort gewöhnen und dann auch irgendwann leckere Äpfel tragen werden. Also hier ist einfach ein bisschen Geduld gefragt, also der Einsatz von ja, Pflanzenstärkungsmitteln und dann steht der baldigen Ernte nichts mehr im Wege.
Ingrid hat Probleme mit ihrer 15 Jahre alten Magnolie. Kannst du ihr da helfen?
Ja, hallo Ingrid. Also wenn es so ist, dass deine Magnolie genügend Feuchtigkeit bekommen hat, so wie du beschrieben hast, kann es natürlich auch sein, dass es hier sich um eine bakterielle Infektion handelt. Was ich dir raten kann, was du versuchen kannst, nimm ein wenig Bacillus subtilis. Das bekommst du in verschiedenen, also zum Beispiel im Bodenfit und gießt damit deine Magnolie. Das macht die Magnolie widerstandsfähiger und sie wird sich eventuell wieder erholen können. Das Problem ist, dass es sonst keine Mittel gibt, die eben Bakterien in der Pflanze abtöten kann. Also ich hoffe, dass du es damit hinbekommst. Ja, leider kann ich dir nicht zu mehr raten.
Marion hat einen Gummibaum, den sie neulich erst umgepflanzt hat. Und dort wachsen jetzt kleine weiße Pilze raus. Was kann sie denn dagegen tun?
Also wenn man einen Baum gerade frisch umgetopft hat, ist das eigentlich kein Problem, weil natürlich Blumenerde, das ist organische Substanz und da können natürlich, wenn man ja gut gegossen hat, sich ganz, ganz schnell Pilze bilden. Die Pilze sind eigentlich nicht schlimm, die tun auch nichts, die tun auch der Pflanze nichts, sehen vielleicht ein bisschen komisch aus. Wenn man sie loswerden möchte, kann man zum Beispiel ein bisschen Schwefeldünger nehmen, weil Schwefel und Pilze vertragen sich überhaupt nicht, dann sterben die Pilze ab. Aber erstmal würde ich das damit versuchen, indem ich den Boden ein wenig auflockere, die Pilze rausziehe und ein wenig weniger gießen. Ich denke mal, dann wird sich das von ganz alleine widerlegen und die Pilze sind dann verschwunden.
Andi hat Probleme mit seiner Kornelkirsche. Die sieht mächtig krank aus. Er hat uns Bilder geschickt und was ich da sehe, sieht wirklich nicht gut aus.
Ja, was kannst du tun? Also ganz, ganz wichtig, bitte nicht alle Wasserschosser entfernen und rausschneiden, weil dann werden wieder neue kommen. Das heißt, du kannst deine Kornelkirsche ein wenig auslichten. Das heißt, du lässt aber einige Triebe stehen, die sich dann weiterentwickeln können und zu normalen blühenden Ästen entwickeln können. Also der Baum ist auf alle Fälle noch zu retten. Man braucht nur ein bisschen Geduld und ein bisschen Fingerspitzengefühl und wirklich nicht alles abschneiden, wirklich nur ein wenig auslichten und dann wirst du sehen, dann wird sie sich auch wieder erholen.
Cindy hat ein Problem mit ihrer 38 Jahre alten Kiefer. Die verliert immer mehr Äste und sie hat wirklich Angst, dass die jetzt am Sterben ist. Kann sie die noch irgendwie retten? Was kann sie denn tun?
Ja, leider, dieses Phänomen ist überall bei vielen Kiefern zu beobachten. In den letzten Jahren die Trockenheit und die Hitze, die sorgen dafür, dass viele Kiefern sterben. Ich kann nur den Tipp geben, versuchen, die Pflanzen mit Wasser zu versorgen und damit sie genügend Feuchtigkeit aufnehmen können. Das ist die einzige Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass die Kiefern eben nicht weiter absterben. Ja, vielleicht hilft Ihnen dabei unser Pflanzenarzt Bodenfit. In diesem Bodenfit sind Milliarden von Mikroorganismen, sozusagen ein Bacillus subtilis, der dafür sorgt, dass die Pflanzen widerstandsfähiger werden. Das heißt, dieser Bacillus, der schließt sich um die Wurzeln und sorgt dafür, dass die Pflanzen widerstandsfähiger werden, stressfreier leben können und mit weniger Nährstoffen und mit weniger Wasser auskommen. Ja? Und das wäre noch eine Möglichkeit, was man ausprobieren kann. Also auch in den Zeiten des Klimawandels ist das zum Beispiel eine tolle Sache, die man für alle unsere Pflanzen eben nutzen kann, damit sie Hitze, Trockenheit oder aber auch Regengüsse gut vertragen können.
Das war's auch schon leider für heute. Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Schickt uns eure Fragen per E-Mail auf kontakt@der-pflanzenarzt.de und dann seid auch ihr das nächste Mal mit euren Fragen dabei. Uns hat es riesig Spaß gemacht, für euch diesen Podcast zu sprechen und freuen uns aufs nächste Mal. Wir sagen tschüss, macht es gut, bis dahin, Laura
und René, der Pflanzenarzt.